die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Hallo und herzlich willkommen zu Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute sprechen wir mit Frau Professor Anne Simmenroth und Frau Professor Ildikó Gágior. Anne Simmenroth und Ildikó Gágior sind beide seit Dezember 2017 W3-Professorinnen und Lehrstuhlinhaberin des damals neu gegründeten Instituts für Allgemeinmedizin an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Sie vertreten dabei unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Frau Professor Simmenroth hat ihren Fokus auf der Lehrforschung, während Frau Professor Gágior ihren Schwerpunkt in der Versorgungsforschung in der Allgemeinmedizin hat. Beide haben in Göttingen studiert, promoviert und habilitiert, bevor sie sich dann als Tandem auf die W3-Professur für Allgemeinmedizin in Würzburg beworben haben. Denn, wie ihr sicher schon herausgehört habt, sie sind eines der ersten Führungs- und Lehrstuhlinhaberinnen-Tandems der deutschen Universitätsmedizin. Und uns interessiert natürlich brennend zu hören, wie sie das geschafft haben. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen, Frau Professor Simmenroth, Frau Professor Gágior. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute als Führungstandem und Role Models für dieses spannende Thema hier bereitstehen für uns. Herzlich willkommen im Radiversum Podcast.
Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ja, bevor wir in Ihre persönliche Geschichte starten, die uns natürlich brennend interessiert, würden wir Sie um ein kurzes Blitzlicht bitten mit einer möglichst kurzen Antwort auf die Frage, was verstehen Sie persönlich grundsätzlich unter geteilter Führung?
Geteilte Verantwortung und doppelte Kompetenz.
Okay, vielen Dank. Also dann zu Ihrer Geschichte. Da würde es natürlich interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass Sie sich dazu entschieden haben, sich gemeinsam ja auf eine, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja nicht als Tandemprofessur ausgeschriebene W3-Professur zu bewerben. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie zu einem der ersten Lehrstuhlinhaberinnen-Tandems in der deutschen Hochschulmedizin geworden sind?
Wir haben viele Jahre lang in Göttingen im Institut für Allgemeinmedizin auf so oberärztlichen Positionen eigentlich gearbeitet, wobei dort keine Patientenversorgung war und ist und hier ja auch nicht, aber trotzdem hatten wir oberärztliche Positionen einmal für den Bereich Lehre und einmal für den Bereich Forschung und haben uns dann auch relativ kurz hintereinander habilitiert. Da war, glaube ich, die Idee noch gar nicht so da. Im Gegenteil, ich hatte mich in der Phase, wo ich im Habil-Verfahren steckte, auch schon einmal allein auf einen medizindidaktischen Lehrstuhl beworben, so als Testballon. Und dann, was war zuerst? Diese Ausschreibung, eine andere Ausschreibung gab es erst, ne? In eine andere Stadt. Da haben wir überlegt, also wenn es, und es ging auch dort um den Aufbau eines Lehrstuhls. Wenn man sowas Großes machen soll, wie einen Lehrstuhl, den es noch nicht gibt, also komplett ein Institut aufbauen, das ist doch eigentlich alleine so. Ich wusste für mich, ein Institut für Allgemeinmedizin könnte ich, glaube ich, nicht alleine aufbauen. Das ist mir eine Nummer zu groß oder es ist zu breit, sagen wir mal so. Und ich habe aber für mich immer gewusst, den gesamten Bereich Lehre, auch Lehrforschung, Weiterbildung, Fortbildung, da fühle ich mich kompetent. Und bei meiner lieben Kollegin sah ich oder wussten einfach, da ist der Bereich Forschung absolut vorhanden. Und warum machen wir es dann nicht zu zweit?
Also Sie haben sich sozusagen da perfekt ergänzt, was so diesen Dreiklang letztlich ja angeht. Bei Ihnen die Klinik nicht ganz so eine große Rolle gespielt hat, aber das andere, wo man sich immer so irgendwie ein Bein ausreißt nach dem anderen, weil man das versucht unter einen Hut zu kriegen, haben Sie sozusagen gesagt, warum setzen wir das Puzzle nicht mal anders zusammen?
Ja. Sehr spannend. War das auch, war das für Sie persönlich der Hauptgrund oder für die Entscheidung, sich diesen Lehrstuhl zu teilen? Oder gab es noch zusätzliche Gründe, die vielleicht auch vom Arbeitgeber ausgingen?
Also zunächst einmal, wir sind tatsächlich auch durchgehend beide in der Klinik, wenn man das so gleichsetzen darf. Wir sind beide in hausärztlichen Praxen tätig, sodass wir durchaus klinisches Know-how mitbringen, was ich denke schon essentiell ist für den Aufbau eines Instituts, der ja mit der Versorgung in der Primärversorgung zu tun hat und das lehrt und darin auch forscht. Ja, also nochmal zurück zu Ihrer Frage. Was waren noch sozusagen Faktoren, die uns dazu motiviert haben, das zu tun? Sicherlich erst einmal diese Situation, dass wir beide Stränge als gleich wichtig erachten für ein gut funktionierendes Institut, das heißt sowohl Forschung als auch Lehre. Und wenn man tatsächlich beides im Blick haben möchte und in nicht sehr langer Zeit da Potenzial aufbauen möchte, dann macht sich das sicherlich deutlich besser, wenn da jeder in seinem Bereich den Fokus schärfen kann und den Strang auch gut, besser verfolgen kann. Und ich denke, dass das dadurch auch stärker ein Erfolgsmodell werden kann. Und gleichzeitig kannten wir uns auch schon von diesen gemeinsamen Entscheidungen oder auch, welcher Vorteil das hat, wenn man mit zwei oder mehreren Köpfen über bestimmte Themen brütet und dann Entscheidungen trifft oder Visionen entwickelt, weil sich das immer gegenseitig ergänzt. Also wir waren immer schon ein bisschen, haben wir dieses genutzt, des anderen korrektiv zu sein oder ergänzender Kopf, ergänzende Idee oder der Blick von außen, der bei einer Idee dann noch durchaus sehr vorteilhaft sein kann. Und dass dieses Potenzial genutzt werden kann in einem großen Ensemble, also im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Lehrstuhls, da dachten wir, das wäre doch wert, das auszuprobieren und da durchaus so einen ersten Pilotweg zu gehen. Und ja, das war dann zusammengenommen, zumindest für uns beide dann stark genug, diese Ideen, diese Gedanken, um dann diese Bewerbung anzugehen und auch umzusetzen und auch tatsächlich auch die andere Seite zu überzeugen. Denn wie Sie schon sagen, war das jetzt so nicht vorgesehen und auch die Strukturen und wirklich, es war nichts vorbereitet. Es war wirklich Neuland für beide Seiten. Das muss man schon sagen.
Was Vor- und Nachteil natürlich wahrscheinlich war, ne? Aber das wird mich natürlich brennend interessieren. Ich kenne ja Herrn Frosch, der hat ja das Verfahren, glaube ich, auch als Dekan begleitet damals. Das wird mich total interessieren. Wie ist die Universität, wie hat die darauf reagiert und haben Sie da Unterstützung erfahren? Mussten Sie eher gegen Wände anlaufen, dicke Bretter bohren oder war das eher ein willkommenes Geschenk sozusagen für die Fakultät?
Also wenn ich recht erinnere, hat er, nachdem die Bewerbung da war, uns tatsächlich kontaktiert erstmal und gefragt, wie das überhaupt gedacht ist, so nach dem Motto. Wollen Sie das, wie ist denn das, ist das ernst? Na, so nicht, aber er wollte einmal von uns hören, weil er auch wahrscheinlich überfordert war, sich das vorzustellen. Ja. Aber es war schon eine Offenheit da, also das fand ich von Anfang an, oder? Es wirkte interessiert. Und dann haben wir versucht, auch das zu erklären. Wir konnten natürlich noch nicht ganz konkret alles vorstellen, wie wir welche Entscheidungen fällen oder wie wir es dann ganz konkret machen. Aber dass wir es wirklich gleichberechtigt zusammen machen wollen, das kam, glaube ich, rüber bei diesem ersten Gespräch.
Hatten Sie sich vorab noch anderweitige Unterstützung gesucht?
Aber nur eine allgemeine, nicht für den Konstrukt. Natürlich, wenn man sich bewirbt für einen Lehrstuhl, kann man sich auch beraten lassen, zum Beispiel beim Deutschen Hochschulverband. Ja. Also das, was jeder Mann eigentlich macht oder jede Frau, um da möglichst auch sich mit ein bisschen mehr Vorbereitung in die Manege schmeißen zu können und nicht irgendwie völlig überrascht zu sein, was alles auf einen zukommt. Aber vielleicht ist es noch erwähnenswert zu sagen, dass wir auch unsere Bewerbungsmappe mit allen Unterlagen, die dazugehört, und dazu gehören auch Ideen und Konzepte für die Zukunft, wie das aussehen soll, gemeinsam gestrickt haben und aufeinander bezogen haben auf die andere Person, auf die Tätigkeit des anderen, sodass an sich schon ein rundes Paket war. Und auch bei der Bewerbung konkret haben wir einen Vortrag zu zweit gehalten. Okay. Auch um immer wieder diese beiden Stränge konsequent zu verfolgen. Und ich denke im Nachhinein, dass das schon überzeugend war, wenn da zwei Leute dann stehen und sich die Bälle zuwerfen und aufeinander aufbauen. Ja. wirklich, denke ich, relativ überzeugend auch darstellen, was sie hier alles in Bewegung setzen möchten, was sie alles planen und was sie mitbringen an Kompetenzen, was halt, wie das halt eben üblicherweise läuft.
Und direkt von Anfang als Team.
Ja, wir durften doppelt so lange sprechen. Wir hatten vorher gefragt, ob das auch rechtlich okay ist, weil es waren ja noch Konkurrenten dabei, die alleine waren. Und dann haben wir auch die doppelte Vortragszeit bekommen, das weiß ich noch. Und haben es aber so konstruiert, dass wir sozusagen Teile hatten, die man sogar zur Not hätte auseinandernehmen können. Und dann wären es zwei Einzelvorträge gewesen. Aber das und auch das Gespräch mit der Kommission waren tatsächlich gemeinsam.
Das heißt, Sie haben von Anfang an sehr klar gemacht, uns gibt es nur im Doppelpack und alleine ist nicht, also entweder so oder gar nicht.
Genau so. Ja.
Okay. Und wie hat die Kommission darauf reagiert? Also der Dekan ist das eine Thema, aber da sitzen ja noch ein paar mehr Leute in dieser Kommission. Das stelle ich mir jetzt spannend vor.
Also das ist wirklich, das erzählen wir uns auch bis heute, dass schon auch Nachfragen kamen, wie wir das jetzt eigentlich so uns vorstellen mit der gemeinsamen Führung. Wer dann doch am Ende entscheidet. Also ja, genau. Auf diese Frage sollte man dann doch eine klare, wer ist denn hier der Chef? Und das kommt bis heute. Neulich hat auch jemand gefragt, ja, aber eigentlich bist du doch die Chefin. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Nach 5 oder 6 Jahren ist das immer noch nicht angekommen. Ja. Mhm. Und also es gibt tatsächlich Menschen, die sich das nicht haben vorstellen können und obwohl wir das leben, auch nicht bis heute das nicht so gut umsetzen können, weil sie vielleicht selbst anders gestrickt sind, aber ich denke schon, dass es vielen klar ist, dass das durchaus funktioniert. Wir versuchen das auszustrahlen und auch nach außen zu tragen. Ja, das habe ich in Erinnerung, dass das eine wichtige Frage war. Das hat dann doch bis zuletzt noch gebohrt. Wer macht denn dann eigentlich am Ende, wer sagt denn an, wie das zu machen ist, so?
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Wie arbeiten Sie denn konkret zusammen, dass wir uns das vielleicht einmal vorstellen können? Also Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, aber wie genau sieht die Aufgabenverteilung und die Verantwortungsverteilung aus im Alltag?
Ja, es gibt viele Dinge, die wir wirklich getrennt machen. Forschungsprojekte, die Frau Gadio noch hat, andere Projekte, die ich nur habe, übergreifende Fragen zur Lehre. Die kommen dann eher nur an mich erstmal jedenfalls und dann sortiere ich wieder. Aber wir machen auch Dinge natürlich gleichermaßen. Wir haben beide viele Doktoranden, wir machen beide Unterricht. Also und Personalführung natürlich ist auch, inzwischen haben wir das Gefühl, fast das die meiste Arbeit. Das, glaube ich, geht vielen so Instituten, die wachsen. Da ist ja ständig Bewegung und Fluktuation und Geld und dieses Ganze. Und bei der Personalführung, da sind wir halt in super enger Absprache. Ständig Mails hin und her oder schnell miteinander sprechen. Mhm. Weil das muss natürlich dann aus einem Munde kommen, sozusagen.
Ja, also das wäre tatsächlich auch genau meine Frage. Also das ist ja, ne, Kommunikation ist key, gerade in der Führung auch. Mhm. Und da würde mich wirklich interessieren, also Sie haben es gerade schon gesagt, E-Mail, direkter Kontakt. Also das sind Ihre direkten Kommunikationswege untereinander oder haben Sie auch so regelmäßige Meetings? Und auch wie kommunizieren Sie mit dem Team, dass es eben so auch aus einem Munde quasi kommt? Weil das kann ja auch schon mal ein echter Haken sein, ne?
Ja, also wir schreiben uns viel, weil das ja immer am schnellsten geht und besprechen wirklich Dinge persönlich, wo wir wissen, das hat eine Größenordnung, das lässt sich nicht nur durch eine kurze E-Mail klären. Und wir besprechen auch, wer was wann wie kommuniziert, um genau da immer an einem Strang ziehen zu können. Mhm. Nicht, dass es jetzt ein Problem wäre, aber dass wir wissen, wir sind beide absolut abgedatet, was der eine macht oder was der andere weiß, dass da ein Austausch gibt. Das klingt erstmal nach mehr Aufwand oder mehr Arbeit. Ist es in dieser Sache sicherlich auch, aber gleichzeitig sparen wir sehr viel Zeit, weil wir ja Dinge, wo wir wissen, dass kann ich wunderbar alleine entscheiden oder das gehört zu meinem Bereich, dann nur das, die Informationsmenge dem anderen oder der anderen übermitteln, die wir dann für sinnvoll erachten, sodass manche Dinge dann auch nicht durch jeden extra verdaut, verstanden, gemacht werden müssen, sondern da steht, komm, das mache ich schnell oder das ist mein Bereich oder das wissen wir ohnehin schon, weil wir schon so viele Jahre zusammenarbeiten, dass wir das gar nicht unbedingt nochmal extra besprechen müssen. Also auf der einen Seite ist das sicherlich etwas mehr Arbeit und relativ viel Aufwand, weil man ja sich miteinander austauschen muss. Auf der anderen Seite sparen wir aber auch Zeit und Aufwand, dass sich nicht jeder in jedes Detail detailliert hineindenken muss oder hineinbegeben muss, oder auch offizielle Veranstaltungen müssen wir nicht immer beide gleichzeitig besuchen. Auch da teilen wir uns aus, Mitgliedschaften in verschiedenen Gruppierungen. Auch da sind wir ziemlich gut in Absprache und versuchen uns da gegenseitig ergänzend das Institut zu vertreten oder auch uns da zu engagieren.
Wie haben Sie das denn gemacht, also dass Sie diese unterschiedlichen Verantwortungsbereiche da auch rauskristallisiert haben? Also ich meine, das eine ist wahrscheinlich interessengetrieben gewesen, ist eher lehrlastig und forschungslastig, habe ich so rausgehört. Aber haben Sie das so ausdiskutiert? Also haben Sie das so richtig verteilt, wie so, weiß ich nicht, wenn man Aufgaben verteilt, sagt, das ist meins, das ist deins und das machen wir zusammen? Oder hat sich das einfach so ergeben mit der Zeit?
Ich glaube, das meiste hat sich ergeben, oder? Da wird man irgendwie angesprochen, will man bei irgendeiner Kommission mitmachen und entweder sagt man dann, ja, das passt eh schon in meinen Bereich, oder wir besprechen es zusammen und sagen, ah, nee, mach du das lieber, und dann kommt die Antwort an die Kommission oder an die Gruppe, es macht diejenige.
Und also für die inhaltlichen Dinge, natürlich darf jeder für sich auch überlegen, was er machen möchte. Also wenn ich jetzt eine Idee für eine Vorlesung oder für einen Kurs habe, dann frage ich jetzt nicht Anne, ob ich das machen darf. Und auch wenn sie eine Idee für ein Forschungsprojekt hat, was jetzt, sagen wir mal, so meinen Bereich tangiert, dann wird sie mich auch nicht um Erlaubnis bitten, sondern dann tauschen wir uns eher aus. Sag mal, ich habe so eine Idee, so würde ich das gerne machen. Was hältst du davon? Ist das jetzt so gut gemacht oder kannst du mich dabei unterstützen? Hier geht es um das und das Thema. Also eher so, dass man dann die Synergie nutzt. Die versteht davon was, also soll sie mir helfen, und andersrum, dass nicht jeder nur das eine macht, wofür sozusagen sein Profil ihn vorsieht. Das ist ja, wäre auch ein bisschen zu schmalspurig.
Also Sie haben ja eigentlich den Kerngedanken von Diversität damit getroffen, ne? Also Sie nutzen die Diversität der Gedanken, der Ausbildung, was auch immer, in Ihrem Alltag, um Synergien zu schaffen. Das finde ich großartig. Also das ist ja eigentlich genau das, was wir immer so uns vorstellen unter Diversität, ne? Wie das Ganze wirklich funktionieren kann und wo es seine eigentliche Kraft entfaltet. Da geht es ja gar nicht um irgendwelche Dimensionen, die ausbalanciert werden müssen. Ja, das ist auch alles, also gehört dazu, aber das ist das Eigentliche, wo es drauf ankommt, das zusammenzubringen, zu einer Stärke zu entwickeln.
Ja. Ich wollte noch mal ergänzen zu vorhin, aber das passt trotzdem auch dazu, vor allen Dingen in schwierigen Situationen, und da denke ich jetzt wieder an die Personalführung, finden wir es äußerst hilfreich, dass wir uns da gegenseitig Eindrücke schildern können und eben nicht einer einsam an der Spitze jetzt entscheidet, was mache ich jetzt mit dieser Mitarbeiterin, und ist das jetzt irgendwie nur subjektiv, dass es da ein Problem gibt oder eben nicht. Und ich denke mal, in anderen Strukturen werden auch die Führungskräfte, die Einsamen, dann mit ihren Oberärzten oder ihren Leuten eben genau sowas aushandeln müssen. Das kann man, sollte man nicht alleine tun. Gerade wenn Probleme sind. Und auch die Mitarbeitergespräche machen wir eigentlich alle zu zweit mit den Mitarbeitern. Okay. Eine, die vielleicht mehr mit der Mitarbeiterin zu tun hat, die spricht dann mehr und fragt, und die andere protokolliert oder so. Also die, dass wir auch da, dass auch da die Mitarbeiter erleben, die sind hier beide, haben beide ein Bild von uns sozusagen.
Schön. Da sind wir eigentlich schon direkt auch beim Thema, welche Auswirkungen hatte oder hat die geteilte Führung auf Ihr Institut? Haben sich die Arbeitsbedingungen für die MitarbeiterInnen mit der Zeit verändert? Wie erleben Sie das?
Ich glaube, dass es nicht immer einfach ist, zwei Chefinnen zu haben, gerade für Personen, die für uns beide quasi zuständig sind oder mit denen wir beide zusammenarbeiten. Und ich denke schon, dass am Anfang wir immer auch fragen mussten, ist das, passt es denn noch rein oder ist das denn jetzt doppelt, weil wir nicht wirklich, dann doch nicht jedes Detail miteinander ausgetauscht haben, zu gucken, dass das, was die Personen machen, auch ausbalanciert sind und nicht irgendwie von zwei Seiten total in Beschlag genommen werden. Also da haben wir, glaube ich, häufiger zurückgefragt, als wenn man das täte. als eine Person, die ganz genau weiß, was jetzt da an Aufgaben auf die Person zukommen. Aber durch diese Offenheit, denke ich, habe ich schon den Eindruck, dass das oder auch diese Flexibilität, auch damit auch umzugehen und zu gucken, okay, dann müssen wir nachjustieren oder auch gucken, dass es trotzdem irgendwie dann noch anders verteilt wird, scheint das ganz gut zu funktionieren. Und wir haben auch immer versucht, auch für das Team beide da zu sein. So sehen wir hier im Institut auch einer von uns dann meistens da oder häufig auch beide, also dass es nicht ein leeres Haus ist, trotz der pandemischen Bedingungen, trotz überwiegend wissenschaftlicher oder Lehrtätigkeit, die ja nicht immer Präsenz benötigen. Ich denke, das ist auch nicht, das macht auch nicht jedermann so, aber das war uns schon wichtig, dass wir da nicht so weit weg sind und überhaupt nicht greifbar. Mhm. Aber eigentlich müsste man die Mitarbeitenden fragen. Ich glaube, das Team ist an sich, also ich schätze das Team als sehr, sagen wir mal so, sich gegenseitig unterstützend und ja, fein im Umgang miteinander ein. Und wir haben gerade kürzlich eine Mitarbeiterin verabschiedet und das war ein sehr, sehr tränenreicher Nachmittag und Abend. Das habe ich ja auch gar nicht so eingeschätzt. Sie hat eine andere Stelle gefunden und ja, es sind ganz viele Tränen geflossen, so dass ich denke, ja, selbst wenn man
so
geht.
Das sieht man auch nicht so häufig.
Ja, wird man offensichtlich nicht gern verlassen. Und das ist nicht meine Person oder die von Anne Simroth, sondern das ist tatsächlich, das ist das ganze Team, für das die Tränen geflossen sind, ja.
Wobei das natürlich viel auch mit der Vorbildfunktion zu tun hat, ne? Also es ist ja doch, also meine Erkenntnis zumindest aus einigen Wechseln und vielen Jahren, der Fisch stinkt immer vom Kopf her und das, was man da vorlebt, ja auch an gegenseitiger Wertschätzung oder eben, ne, Diversität der Gedanken, das gegenseitige Unterstützen, das färbt ab aufs Team und das zieht eben natürlich auch Personen an, die das vielleicht sich ähnlich wünschen oder genau die ähnliche Werte haben, um es mal so zu formulieren. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich das dann so über die Zeit auch auswirkt auf das Personal. In Ihrem Fall ist ja, das war ja ein neu gegründetes Institut. Das heißt, Sie sind nicht irgendwo reingesprungen, wo es schon etablierte Strukturen gab. Das hätte ja unter Umständen vielleicht auch schwierig sein können. Haben wir zumindest beim letzten Mal so ein bisschen versucht rauszukitzeln, wie dieser Wechsel funktioniert hat. Aber in dem Sinne sind Ihre Mitarbeitenden ja wahrscheinlich da stark geprägt worden, auch schon durch dieses Bild, was Sie vor Augen hatten die ganze Zeit.
Um es ganz simpel zu machen, ist wahrscheinlich einfach, es ist nicht so eine pyramidale Hierarchie, sondern es ist eher mehr Team an sich. Wenn schon die Führung ein Team ist, dann hoffen wir, dass auch die anderen sich eher als Team empfinden. Und also finde ich, ist auch so bei uns, ne? Also das sehr viel Hilfsbereitschaft untereinander, gerade wenn jemand neu kommt und noch gar nichts weiß und dann, ja, dann gibt es wirklich sehr viel Unterstützung immer.
Also das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie groß ist das Institut inzwischen? Das ist ja deutlich gewachsen. Ne?
Sind wir 26 so in etwa? Das ist immer plus, minus, es schwankt ja immer, weil tatsächlich Zugänge und Abgänge leider Gottes immer wieder stattfinden. Wir haben ja auch sehr viele Drittmittelstellen, das heißt, die Projekte laufen aus wir versuchen zwar möglichst viele und alle oder lange zu halten, aber das ist ja nicht immer möglich. Insofern haben wir eine gewisse Fluktuation.
Aber ist das das reine ärztliche Team oder auch das Pflegepersonal?
Also wir haben ja diese Aufteilung gar nicht. Ja, weil wir ja keine Patienten hier im Haus haben. Allgemeinmedizin ist ja hier tatsächlich ein Lehr- und Wissenschaftsfach. Aber wir haben wissenschaftliche Mitarbeiter und das ist ein sehr bunter Strauß an Kompetenzen, die Personen mitbringen. Ärzte sind viele und Ärztinnen, ein großer Teil noch in der Weiterbildung mit kleineren Stellenanteilen und dann gleichzeitig ihre klinische Weiterbildung fortführen zu können. Dann haben wir verschiedene Professionen, Psychologinnen, wir hatten Sozialwissenschaftler, wir haben Kulturwissenschaftlerinnen, wir haben Pädagoginnen.
Wow. Auch ganz divers.
Ja. Pflegewissenschaftlerinnen.
Pflegewissenschaftlerinnen, ja.
Also die Studienassistentinnen kommen zum Teil aus der Pflege, aber nicht alle, ne? Doch jetzt wieder alle, ja.
Genau, und dann haben wir noch Assistentinnen, genau, die sind für die Durchführung, Organisation, Koordination von Forschungsprojekten zuständig. Das ist auch ein, für sich ein ziemlich etabliertes Team mittlerweile. Und dann haben wir noch relativ viele Personen, die koordinativ-administrative Aufgaben durchführen, sowohl in der Lehre, aber auch in Lehrprojekten oder auch in Forschungsprojekten und auch für das Institut insgesamt. Also das sind so die drei großen Gruppen, wie wir so unser Team unterteilen würden.
Jetzt würde mich noch mehr an dieser Stelle interessieren, wie Sie denn in einem solch diversen Team tatsächlich diesen Team-Spirit, den Sie beschrieben haben, schaffen. Und dann als zweite Frage direkt im Anschluss, wie Sie als Führungsteam das Vertrauen aufrechterhalten, weil Sie jetzt natürlich auch viel beschrieben haben, wie Sie einzelne Aufgaben teilweise übernehmen. Da muss ja einfach ein Grundvertrauen da sein, dass das Gegenüber oder mein Führungspartner, meine Führungspartnerin das auch in meinem Sinne ausführt oder in unserem Sinne am Ende, wie Sie das schaffen als Führungsteam.
Ja, so Spirit, das kann man vielleicht ein bisschen beeinflussen, aber natürlich hat man das nicht ganz in der Hand. Wir hatten den Vorteil, das wurde ja schon gesagt, dass wir uns die Leute alle selber ausgesucht haben nach und nach, weil hier sozusagen fast niemand war. Aber auch da haben wir jetzt nach 5 Jahren natürlich auch mal die Erfahrung gemacht, dass 1-2 Personen nicht so dazu passten und dann eben auch wieder gegangen sind. Also wir haben jetzt niemanden gekündigt, aber dass sie das gespürt haben. Aber das sind ja sehr wenige und wir versuchen ja auch fürs Team schöne Dinge zu tun. Wir machen mal einen Ausflug, wir feiern zusammen. Wir haben jetzt 2 oder 3-mal, ich weiß schon gar nicht mehr, so ein Team Freitag und Samstag in 2-mal in einem Hotel auch gemacht mit richtig Teambuilding.
Oh wow.
Diesen Herbst haben wir es nicht geschafft. Und ja, das sind so die Teamdinge, aber kannst du gerne noch ergänzen.
Ja, Weihnachtsfeier. Aber auch, dass man zu Geburtstagen, wenn wir da sind, dann wird gratuliert auf dem Flur und das
selbstverständlich.
Ja, also gibt's immer kleine Geschenke und wenn jemand was feiert, dann teilt er das gerne mit den anderen. Wenn Preise gewonnen werden, wird hier angestoßen. Also lauter solche Sachen, wo man merkt, man teilt diese Freude gerne mit den anderen und das soll ja auch so sein. Also auch Erfolge, dass die nicht irgendwie nur so im Nebensatz irgendwo am Rande des Ganzen geschehen sind. Auch wenn, also bei dem letzten Preis ist die Mitarbeiterin zum Beispiel selten da, weil sie anders arbeitet, aber trotzdem fanden wir die Möglichkeit, dass das wertgeschätzt wird. Also das ist wichtig, also dass da das immer gesehen wird und wir hoffen, dass da zwischendurch nicht so viel untergeht. Ja, wäre vielleicht was zum Spirit noch mit beiträgt. Dann gehen wir gemeinsam auf Kongress und versuchen tatsächlich möglichst viele Mitarbeitende mitzunehmen, dass sie auch diese Erfahrung machen können und auch gemeinsam erleben. Ich denke, das schweißt auch die Gruppe ganz gut zusammen.
Ja.
Und dann mit was die zweite, die mit dieser
wie Sie das als Team, als Führungsteam untereinander auch
also mit dem Vertrauen, ja, das ist eine wichtige Frage. Also es ist natürlich ein ziemlicher Vorteil, dass wir uns schon doch viele Jahre kennen. Und ich weiß genau, wenn wir das so besprechen, dann läuft das auch so. Ich habe da überhaupt keine Zweifel dran, dass wenn wir was besprechen und Anne sagt, ich mache das, dann wird das, da passiert das und da habe ich bis überhaupt nicht mehr nachfragen, ob das passiert ist und auch, glaube ich, andersherum.
Ja.
Ich sage, ich kümmere mich. Da muss schon ganz viel Schlimmes passieren, dass man es dann halt eben nicht getan hat. Also das ist so selbstverständlich, da fragen wir nie nach oder so. Mhm. Das ist einfach ganz tief drin, dieses Vertrauen. Es ist anders, als wenn man jemand Neues hat als Mitarbeiter, wo man es erstmal ein bisschen rausfinden muss. Funktioniert es? Wird es umgesetzt? Oder habe ich jemand vielleicht überfordert? Oder ist die Aufgabe überhaupt verstanden worden? Da müssen wir eher so die Fühle ausstrecken und gucken, was ist machbar oder was ist angemessen oder wo sind die Stärken dieser Person. Manche wandern auch während einiger Jahre von bestimmten Aufgabenbereichen auch zu anderen, weil man merkt unterwegs, Mann, das bedient dieser Person so hervorragend, ist doch total klasse, dass wir diese Fähigkeit hier entdeckt und dann und nutzen können, weil uns das als Institut so nützlich ist. Auch das passiert mal. Aber das ist eher so, da haben wir eher, spüre ich die Herausforderung, dass wir da gucken müssen, was kann eine Person, was kann die besonders gut und wie kriegen wir das hin, dass es im Team gut ankommt.
Also stärkenbasiertes Führen sozusagen. Also Stärken, nicht auf die Schwächen so groß abheben. Das ist ja gar nicht so einfach häufig. Nee. Und würden Sie sagen, dass die Tatsache, dass Sie sich eben schon aus Göttingen kannten und schon vorher länger zusammengearbeitet haben, da ein Vorteil war, also dass dieses Vertrauen als Grundlage einfach auch schon da war? Sonst hätten Sie sich wahrscheinlich gar nicht als Tandem beworben, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also das hatten wir am Anfang erzählt. Das ist sicherlich, macht es deutlich einfacher. Ich kann mir jetzt auch nicht so ein Tandem vorstellen, wo zwei Menschen zusammengesteckt werden und dann gesagt wird, so, jetzt machen Sie das mal zu zweit und die haben sich noch nie gesehen.
Eben. Oder es ist schwierig. Tatsächlich, also im Moment ist tatsächlich oder war bis vor kurzem ein Lehrstuhl ausgeschrieben, ein Lehrstuhl für Radiologie und Neuroradiologie, also zwei Lehrstühle, und die gezielt als Tandem auch gesucht wurden. Und dann plötzlich alle so völlig panisch überlegt haben, oh Gott, wer könnte denn mein Tandempartner werden? Das fand ich ganz interessant, wo dann die wildesten Kombinationen auch bei rauskamen. Das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Also wenn man sich nicht kennt oder auch nicht gut kennt. Man, so lose kennt man sich ja in der Community. Aber das kann dann echt auch erst nach hinten losgehen, glaube ich.
Und wie ist es ausgegangen?
Noch nicht, noch gar nicht. Läuft alles noch. Ist gerade erst Bewerbungsschluss gewesen. Aber es haben sich ganz viele neue Tandems gefunden.
Also ich glaube, dass der Sache schon mehr Chancen eingeräumt werden dürfen. Es muss nicht eine lebenslange Freundschaft mit jemandem verbinden, damit das funktioniert. Das glaube ich schon nicht. Das Vertrauen basiert ja auch häufig nicht auf, keine Ahnung, 20 Jahre gemeinsame Vergangenheit, sondern häufig, es muss ja irgendwie aus anderen Gründen auch matchen zwischen diesen zwei Personen, ja, dass so Vertrauen entsteht. Also ich glaube schon, wenn man, das merken wir ja auch, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, dass manche Kooperationen schon immer super funktionieren, andere eben halt nicht so sehr. Und das ist nicht immer eine Frage der Zeit, sondern vielleicht ein oder zwei Erfahrungen, die man miteinander machen kann. Das stimmt. Und das würde eigentlich schon reichen, dass man sagt, okay, man muss ja dann ganz schlecht mit der Einschätzung der anderen Person sein, wenn man da nicht herausfinden würde, okay, es könnte ich mir vorstellen, dass es auch in einer anderen Konstellation funktioniert, zum Beispiel in einer Führungsposition. Also ich denke nicht, dass wir das einzige Rezept sind, was man weiter erzählen sollte. Ja, zwei Frauen, die sich schon immer kannten. Also das wäre einfach eine schwache Botschaft.
Finde ich aber spannend, weil das andere Führungstandem, Herr Scheer und Herr Koppitsch, die haben nämlich eine ähnliche Geschichte. Also ja, bei denen geht es sogar noch weiter, dass die wirklich eine enge Freundschaft, eine langjährige enge Freundschaft verbindet. Das fanden wir ganz interessant, weil wir uns so vorgestellt haben, dass das Trennen von privat und beruflich da ja auch irgendwann echt schwierig werden kann. Also in unserer Vorstellung, die fanden das völlig einfach. Aber deshalb ist es gut, dass sie das nochmal so betonen. Also dass es auch funktionieren kann, wenn man sich noch nicht so innig und lange kennt, sondern durchaus auch nur kurzfristig vielleicht oder ein, zwei positive Erfahrungen gemacht. Aber die sind wahrscheinlich schon irgendwie wichtig, weil sonst, wo soll das Vertrauen dann herkommen? Ne? Also kann funktionieren, wenn man Glück hat, aber das ist dann wirklich ein bisschen Glücksspiel.
Also in Marburg teilen sich drei Personen die Leitung des Instituts für Allgemeinmedizin, die auch aus verschiedenen Altersspektren kommen, muss man sagen.
Das ist spannend, ja.
Vielleicht können Sie die ja auch mal interviewen. Die sind ganz toll zu dritt. Also die eint auch so einen Grundgedanke und so einen Grundspirit. Was wollen Sie für Ihr Fach und was ist für Sie die wichtige Forschung? Wie wollen Sie die Lehre? Und die machen es zu dritt.
Wir brauchen viele positive Beispiele.
Unbedingt.
Das war auch schon Teil 1 unseres Role Model Talks mit Frau Professor Simmenroth und Frau Professor Gagier aus Würzburg. Was für inspirierende Role Models, die das Motto geteilte Verantwortung bei doppelter Kompetenz wirklich zu leben scheinen. Das macht richtig Lust auf ein solches geteiltes Führungsmodell, gerade auch in der Universitätsmedizin, finde ich zumindest. In 2 Wochen geht es mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs weiter. Bis dahin freuen wir uns über eine positive Bewertung dieses Podcasts und natürlich auch immer, wenn ihr uns schreibt und oder euch einbringen wollt. Unsere E-Mail-Adresse diversity@drg.de findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis in 2 Wochen!